Herolde das Wort. Wir betrachten Kapitel 4 des zweiten Timotheusbriefes. In Christus Jesus, geliebte Brüder und Schwestern, der Apostel Paulus hat dem Timotheus in Kapitel 3 die gefährlichen Fristen der letzten Tage aufgezeigt, ihm bestätigt, dass er aber der Lehre, dem Beweggrund, Vorsatz und Glauben, dem Ausharren, den Verfolgungen und Leiden des Apostels vollends gefolgt sei und ihm zugesprochen, in dem zu bleiben, was er von Paulus gelernt hat und womit er betraut wurde, nämlich mit dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ein weiteres ist unbedingt nötig. Es ist überhaupt die größte Notwendigkeit heute wie ehedem. Herolde das Wort. Das Wort Gottes ruft aus der Welt heraus. Das Wort Gottes weckt den Glauben. Es ist Gottes Kraft zur Rettung und führt uns zur Erkenntnis des Retters. Es spricht zu und bringt uns Frieden und Freude. Wird es aber in unserem Land denn nicht schon genügend verkündigt? Schauen wir genau hin. Es nimmt oftmals nur wenig Raum in den Verkündigungen ein, ist überfrachtet mit menschlichen und religiösen Thesen und vom Evangelium des Apostels der Nationen, dem Wort Gottes für die gegenwärtige heilsgeschichtliche Verwaltung, hört man noch weniger. Mögen wir uns aber nicht entmutigen lassen, sondern jede Gelegenheit auskaufen, das Evangelium der überströmenden Gnade zu verkündigen, das dem Paulus enthüllt wurde, Galater 1,12, und über das Gott selbst glückselig ist. Mit Nachdruck wendet sich Paulus an Timotheus. Ich bezeuge vor den Augen Gottes und Christi Jesu, der im Begriff ist, Lebendige und Tote zu richten bei seinem Erscheinen und seiner Königsherrschaft. Herolde das Wort, stehe dazu, sei es gelegen oder ungelegen. Überführe, verwarne, sprich zu, in aller Geduld und Belehrung. Verse 1 und 2. Als Zeuge Gottes hat Paulus zu Timotheus gesprochen. Eine Zeugenaussage ist ein Beweismittel im Gerichtsverfahren. Vor den Augen Gottes und Christi Jesu bleibt nichts verborgen. Es handelt sich also um eine ernste Sache, der Paulus mit dem Hinweis auf Christi Richteramt, sein Erscheinen und seine Königsherrschaft noch mehr Gewicht beilegt. Christus Jesus wird für uns die Gemeinde, die sein Körper ist, erscheinen und mindestens 7 Jahre später für Israel. Er wird König Israels auf der Erde sein und in seinem uns verheißenen überhimmlischen Königreich. Und er wird Herr vieler Gerichte sein, so über die Nationen zu Beginn des tausendjährigen Königreichs Israels und des Gerichts vor dem großen weißen Thron. Beschränken wir uns aber auf das uns angehende Gericht. Wir werden nach unserer Entrückung zu unserem Herrn hin vor seinem Preisgericht Rechenschaft abzulegen haben, unter anderem auch darüber, ob wir der Anweisung gehorsam waren, das Wort zu herolden. Dieses Gericht ist kein verurteilendes, zumal wir als Gerettete und Christus Gleichgestaltete vor ihm stehen, sondern ein Preisauszeichnungsgericht, eine Bühne, eine Preisrichterbühne, wo jeder das wiederbekommt, was er durch den Körper verübte, sei es gut oder schlecht. Und im Zusammenhang mit Christi Königsherrschaft wird er über denen, die erduldeten und um Christi Willen litten, aussprechen, dass sie mit ihm herrschen dürfen, regieren werden. All dessen eingedenk sind wir aufgefordert, Herolde das Wort, rufe es aus, verbreite es wie ein Herold im Auftrag des Höchsten. Beten wir darum, dass unser Gott und Vater jedem von uns an seinem Platz Türen öffne, das Wort Gottes weiterzutragen, auf welche Weise auch immer. Auf diesem Wort als dem untrüglichen Fundament sollen wir stehen und jederzeit dazu stehen, selbst wenn es uns ungelegen ist oder anderen als nicht passend vorkommen könnte. Dabei ist nicht nur an Situationen mit Außenstehenden zu denken, sondern auch an solche mit Gläubigen, zumal, wie es weiter heißt, in geduldiger Belehrung zu überführen, zu verwarnen und zuzusprechen, eine länger währende Aufgabe ist, die innerhalb der Gemeinde oder zwischen den zum Teil weltweit miteinander in Verbindung stehenden Gläubigen zu erfüllen ist. Timotheus soll sich in der dringlichen Notwendigkeit der Verkündigung, Bekanntmachung, Verbreitung des Wortes nicht beirren lassen. Denn, so schreibt Paulus in den Versen 3 und 4 unseres Schriftabschnittes, es wird eine Frist kommen, wenn Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen werden, sondern sich selbst nach eigenen Begierden Lehrer aufhäufen, weil ihr Gehör gekitzelt wird. Und zwar werden sie das Gehör von der Wahrheit abwenden und sich den Sagen zukehren. Angesichts der Heiligen, die das Wort der Wahrheit gar nicht hören wollen, sondern interessante Geschichten, kann es uns ungelegen erscheinen, das Wort zu herolden, denn dies dürfte ja keinen Sinn haben, meinen wir, und sie werden uns sogar bekämpfen. Unser Herr und Haupt Christus Jesus aber sagt uns, herolde das Wort, stehe dazu, sei es gelegen oder ungelegen. Also durchaus mit allem Feingefühl und Liebe und Ehrerbietung gegenüber den anderen. Nur die gesunde Lehre, das reine, unvermischte Evangelium des Apostels Paulus bringt ein gesundes Glaubensleben in rechter Frömmigkeit, das heißt Gottwohlverehrung, und zur Verherrlichung unseres Gottes und Vaters hervor. Wie ungesund ist doch das Glaubensleben derer, die den Reichtum der Gnade nicht kennen und deshalb nur mit der Sicherung ihrer eigenen Rettung befasst sind, oder derer, die sich zwingen, einen Gott zu lieben, der nach ihrer Meinung ein unendliches Auschwitz veranstaltet. Jene Gläubigen können die Wohlbotschaft der überfließenden Gnade noch nicht einmal ertragen, sicherlich auch deswegen, weil sie dem Menschen jeden Eigenruhm verwehrt. Heute ist Paulus der Lehrer. Die gesunde Lehre für heute ist die des Paulus. Was wohl die letzten Ermahnungen des Apostels Paulus vor seinem Tod für sein geliebtes Glaubenskind Timotheus sind? Diese, die in Vers 5 stehen, unter anderem. Du aber sei nüchtern in allem, leide Übles wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Vers 5. Ein drittes Mal finden wir in diesem Brief das scharf kontrastierende Du aber. Wir aber sind jetzt ebenso aufgerufen. Nüchtern ist, wer das Wort und damit den Sprechenden liebt, Christus Jesus, unseren Herrn. Wer auf anderes hört, ist berauscht, verführt und von bösen Geistern betrogen. der betrügerischen Arbeiter, die als Boten des Lichts angesehen werden, gibt es ja genug. Wer sich nun aber für die Wahrheit des Wortes Gottes einsetzt, der setzt sich den Anfeindungen der Weltbeherrscher dieser Finsternis, der geistlichen Mächte, der Bosheit inmitten der überhimmlischen und ihrer menschlichen Handlanger aus. Wer sich einsetzt, setzt sich aus den Angriffen. Mithin kann für Timotheus wie auch für uns nur gelten, leide Übles, wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Davon schrieb Paulus bereits in Kapitel 1, 8 und 2, 3. Dies ist geradezu das Thema des zweiten Timotheusbriefes. Leide Übles wie ein trefflicher Krieger Christi Jesu. Ein Krieger Christi Jesu ist ein ganz anderer im Charakter und in der Art. Ein Krieger Christi verursacht kein Leid, sondern nimmt Leiden auf sich. Er kämpft auch nicht gegen jemanden, sondern führt im Geist der Versöhnung den Wettkampf der Bekanntmachung des Evangeliums der Unbeschnittenheit, mit dem Paulus beauftragt wurde, Galater 2,7, und verteidigt es auch. Da das Wort der Versöhnung in uns niedergelegt ist, tun wir den Dienst der Versöhnung und Herolden. Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Er rechnet den Menschen ihre Kränkungen nicht an. Wir sind Gesandte für Christus und rufen, lasst euch mit Gott versöhnen. Das Werk eines Evangelisten soll Timotheus tun. Ein Evangelist ist ein von Christus mit der Gnadengabe der Verkündigung des Evangeliums des Apostels Paulus betrauter Mensch. Völlig soll Timotheus seinen Dienst ausrichten, nicht nur den des Evangelisten, sondern auch des Hirten und Lehrers, was er ebenfalls tat. Möge er darin nicht verzagen oder sich entmutigen lassen und ermatten. Für die Aufforderung an Timotheus, seinen Dienst vollends zu vollbringen, gibt Paulus mit Vers 6 quasi eine Begründung. Denn ich werde schon als Trankopfer ausgegossen und der Zeitpunkt meiner Auflösung steht bevor. Da des Paulus Tod nahe ist, ist Timotheus von nun an voll gefordert. Mit der Auflösung des Paulus ist sein Tod gemeint, denn mit dem Eintritt des Todes löst sich der Mensch auf, da Gott seinen Lebensgeist zurückzieht, der Körper wieder zu Erde wird und die Seele, sie ist das Bewusstsein, nicht mehr ist. Paulus gleicht einem Gott wohlgefälligen Trankopfer. Ein Trankopfer bestand aus Wein und war eine Beigabe zu dem freiwilligen, gotthuldigenden Brandopfer. Es war ein duftender Wohlgeruch für Gott, 4. Mose 15. Bis hin zu seinem Tod, als Krönung seines Dienstes, hat Paulus sich im Werk des Herrn aufgeopfert, zur Auferbauung der Körpergemeinde Christi und zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Im Rückblick auf seinen Dienst stellt der Apostel in Vers 7 fest, den edlen Ringkampf habe ich gerungen, den Lauf habe ich vollendet, den Glauben habe ich bewahrt. Die drei Glieder dieses Satzes sind allesamt Ausdruck des Glaubens und der Treue dieses Mannes. Denn er kämpfte und lief im Glaubensgehorsam, in der Glaubenstreue. Was ist das für ein Glaube, der ihn zum Ringen und Laufen anspornte? Paulus sagt nicht, dass er den Glauben als solchen bewahrt habe, denn diesen können die mit Heiligem Geist Versiegelten auf keinen Fall verlieren. Epheser 1, 13, Römer 8, Vers 30. Die Gläubigen können aber vom Satan irregeleitet werden und in der Weise vom Glauben abfallen, dass sie von dem Glaubensgut Abstand nehmen, das dem Apostel Paulus enthüllt wurde, dass die uns allein durch Glauben und allein in der Gnade zuteil gewordene Gerechtigkeit Gottes zum Kernstück hat. Jene Gläubigen wollen nicht mehr allein aus der Gnade leben, schlicht glaubend, dass Christus Jesus am Kreuz alles für sie getan hat, sondern bauen ihr Verhältnis zu Gott auf ihre Werke oder Rituale, ihr Wohlverhalten oder anderes menschliche Tun. Solche sind schwach im Glauben. In Galater 2,16 steht geschrieben, wir glauben an Christus Jesus, damit wir aus dem Glauben Christi und nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt werden. Dies war der Glaubensinhalt, den Paulus bewahrt hatte. Die Rechtfertigung allein durch Glauben. Man stelle sich das einmal vor, ein Mensch ist für gerecht erklärt, allein durch Glauben an Sünden und Schuld ist überhaupt nicht mehr zu denken. Rechtfertigung von den Sünden heißt ja weit weg von den Sünden. Ja, da ist nicht mehr dran zu denken. In Philipper 3, Verse 8 bis 10 lesen wir ebenfalls davon. Ich erachte das alles für verwirkt und für Abraum, damit ich Christus gewinne und als in ihm befunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, nämlich die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben Christi, die Gerechtigkeit aus Gott, aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Einige Heilige waren sogar Feinde des Kreuzes geworden. Sie wollen nicht wahrhaben, dass das Fleisch eines Mitgekreuzigten und mit Christus Gestorbenen schmachvoll und ganz und gar abgetan ist und weder zur Rettung noch zu einem gottverherrlichenden Glaubenswandel etwas beitragen kann. Sie wollen nicht von ihren eigenen Vorzügen lassen und allein durch Glauben und allein in der Gnade leben. Paulus bezeugt, zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt, ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern in mir lebt Christus. Was ich aber von nun an im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, dem des Sohnes Gottes, der mich liebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lehne die Gnade Gottes nicht ab. Galater 2,20. Diesen Glauben hatte Paulus bewahrt. Diesen Glauben zu verbreiten und ihn nicht vermischen zu lassen mit Zusätzen aus dem Evangelium der Beschneidung oder verwässern zu lassen durch mancherlei menschliche Lehren, dies war der Ringkampf des Apostels der Nationen. Und nun hatte er seinen Lebenslauf in der Konzentration auf diesen Ringkampf vollendet und die Rechtfertigung aus Glauben bis zum Ziel bewahrt. Mögen auch wir das uns anvertraute Evangelium treu bewahren. Geliebte Geschwister, in völliger Gewissheit und mit aller Freude darf Paulus nun ausrufen, hinfort ist mir der Siegeskranz der Gerechtigkeit aufbewahrt, mit dem der Herr, der gerechte Richter, es mir an jenem Tag vergelten wird. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen geliebt haben. Vers 8. Der Herr Christus Jesus, der gerecht beurteilende und entlohnende Richter, wird nach unserer Entrückung das Werk des Paulus vor seiner Preisrichterbühne offenbar machen und ihm den Siegeskranz der Gerechtigkeit zusprechen. Diese Siegerehrung erhält Paulus dafür, dass er aus der Gerechtigkeit aus Glauben gelebt und gewirkt, den Ringkampf der Verkündigung der Glaubensgerechtigkeit gerungen und den Wettlauf ohne zu ermatten vollendet hat. Dasselbe wird uns geschehen, wenn wir uns dem Vorbild des Paulus folgend ebenfalls hingebungsvoll im Werk des Herrn einsetzen, bewegt allein von der Tatsache, dass wir in der Gnade Gerechtfertigte sind. Nach Philipper 1, Vers 11 sollen wir ja am Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit vor ihm stehen, mit der Frucht aus unserer Rechtfertigung allein durch Glauben, die in diesen uns hier auf der Erde geschenkten Tagen wachsen soll. Philipper 1, 11. Des Weiteren bekommen auch die, die das Erscheinen des Herrn geliebt haben, die Siegesauszeichnung der Gerechtigkeit. Mir scheint, dass die Gläubigen, die im Wettkampf des Glaubens stehen, also im Wettkampf der Verbreitung des Evangeliums des Apostels Paulus, zugleich auch diejenigen sind, die den Herrn lieben und sein Erscheinen ersehnen. Denn wer aus der uns geschenkten Glaubensgerechtigkeit lebt und von dieser Gnade überwältigt ist, der hat auch die Liebe des Christus erkannt und wird ihn wieder lieben. Und wer auf den Herrn harrt, der streckt sich auch danach aus, die Heroldsbotschaft weiterzutragen. Die aber ihre eigene Gerechtigkeit aufzustellen suchen, wie sollen sie den Herrn lieben? Sie lieben sich selbst. Und wie sollten sie den Kranz der Gerechtigkeit, die aus Glauben ist und eben nicht aus eigenem Tun, bekommen können? Geliebte Brüder und Schwestern in Christus Jesus, den Schluss des Briefes, wir betrachten ja das ganze Kapitel Vers für Vers. Den Schluss des Briefes bilden verschiedene Anordnungen und Mitteilungen, sodann Grüße und der Segenszuspruch. Paulus schreibt: Befleißige dich, schnell zu mir zu kommen, denn Demas verließ mich aus Liebe zum jetzigen Äon und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens ging nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas allein ist bei mir. Verse 9 und 10 unseres Schriftabschnittes. Paulus sehnt sich danach, Timotheus, sein geliebtes Glaubenskind, zu Gesicht zu bekommen. Umso mehr, als mehrere Brüder nun woanders Dienst zu tun haben. Besonders schmerzlich ist es, dass Demas nun den jetzigen Äon liebt und nicht mehr den Herrn. Demas war ein Gefährte und Mitarbeiter des Paulus gewesen, Kolosser 4,14, Philemon 24. Er hat das ungefährliche und bequeme, selbstbezogene Leben, dem anstrengenden Wettkampf der Verkündigung und Verteidigung des Evangeliums des Apostels Paulus vorgezogen. Es sei angemerkt, dass Demas dadurch seine Rettung nicht verliert, denn diese ist ihm in der Gnade zuteil geworden. Und er ist und bleibt mit dem Heiligen Geist versiegelt. Dies sage ich zum Lobpreis der Herrlichkeit der Gnade. Wen Gott vorherbestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, den beruft und rechtfertigt er auch. Und wen er gerechtfertigt hat, den wird er auch in Christus verherrlichen. Römer 8,30. Für seinen fleischlichen Wandel erhält Demas selbstverständlich keinen Lohn vor der Preisrichterbühne Christi. Von Crescens wissen wir nichts weiter. Titus dagegen ist uns als langjähriger Mitarbeiter des Paulus wohl bekannt. Er war 14 Jahre nach der Berufung des Paulus mit ihm in Jerusalem gewesen. Er hat in Korinth nach dem Rechten geschaut und Paulus berichtet. Und der Titusbrief ist an ihn gerichtet. Lukas, der geliebte Arzt, ist der Verfasser des nach ihm benannten Berichts über den Dienst Jesu auf Erden und der Apostelgeschichte. Er begleitete Paulus auf vielen seiner Reisen, auch auf der Seereise nach Rom. Paulus teilt weiter mit: Markus, nimm auf und lass ihn mit dir gehen, denn er ist mir wohl brauchbar zum Dienst. Tychikus aber schickte ich nach Ephesus. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ, bringe mit, wenn du kommst, auch die Schriftrollen, vor allem die Pergamente. Verse 11 bis 13. Auch ein Apostel ist ein Mensch und braucht einen Mantel für den Winter. Und die Schriftrollen muss Paulus auch studieren. Wohl erhielt er unmittelbare Offenbarungen über Dinge, die bis dahin Geheimnisse waren und somit nicht in der Schrift standen. Das andere aber musste sich Paulus erarbeiten. So müssen auch wir uns das Wort Gottes durch ständiges Lesen mit viel Fleiß aneignen. Dem Herolde das Wort geht das »Lies das Wort« voraus. Markus, der Vetter des Barnabas, war einst unbrauchbar für Paulus gewesen, der ihn nicht auf die zweite Missionsreise mitnahm, weil er sich auf der ersten Reise in Pamphylien von Paulus und Barnabas entfernt hatte und nicht mit in die weitere Arbeit gekommen war. Und nun dürfen wir uns mit Paulus freuen, dass Markus inzwischen doch ein Mitarbeiter des Paulus und an seinem Evangelium der überströmenden Gnade geworden ist. Tychikus aus der Provinz Asien begleitete Paulus auf dem Rückweg von der dritten Missionsreise von Griechenland bis Jerusalem. Später überbrachte er den Epheser- und den Kolosserbrief von Rom aus an jene Orte, sowie den Brief an Philemon samt dessen entlaufenem Sklaven Onesimus. Kolosser 4,9. Dies noch soll Timotheus wissen: Alexander, der Kupferschmied, hat mir viel Übles erzeigt. Der Herr wird ihm seinen Werken gemäß vergelten. Vor dem bewahre auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Verse 14 und 15. Den Namen Alexander gab es sehr häufig. Man darf gleichwohl annehmen, dass dieser Alexander derselbe wie der in 1. Timotheus 1,20 erwähnte ist, der das gute Gewissen von sich gestoßen und folglich am Glauben Schiffbruch erlitten hat und den Paulus deshalb dem Satan übergeben hatte, damit er erzogen würde, nicht zu lästern. Dieser Gläubige aber sinnte nicht um, so dass er weiterhin ein Feind des Evangeliums des Apostels Paulus war und widersprach. Was unser persönliches Verhältnis zu solchen Brüdern angeht, so halten wir, die wir den Dienst der Versöhnung haben, Frieden mit ihnen, doch werden wir uns vor ihnen hüten. Die gerechte Vergeltung ist nicht unsere Sache, das ist ganz klar, sondern allein die unseres Herrn vor seiner Bühne. Und nun berichtet Paulus noch von seiner Gerichtsverhandlung in den Versen 16 und 17. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand zur Seite, sondern es verließen mich alle. Es werde ihnen nicht angerechnet. Der Herr aber stand mir bei und kräftigte mich, damit durch mich die Heroldsbotschaft völlig ausgerichtet werde und alle Nationen sie hören. So wurde ich aus dem Rachen des Löwen geborgen. Ja, niemand von den römischen Gläubigen war bereit, eine entlastende Aussage zu machen. Nach dem Brand von Rom am 19. Juli 64 und der danach einsetzenden Verfolgung wagte dies keiner. Dies musste aber wohl so sein, damit Paulus, ohne auf Brüder schauen zu dürfen, allein von dem Herrn Christus Jesus gekräftigt wurde, dem alle Verherrlichung gebührt. Des Paulus Bitte zu Gott, es werde ihnen nicht angerechnet, entspricht dem Wort der Versöhnung, Gott rechnet den Menschen ihre Kränkungen nicht an. Das Gericht vertagte den Fall. Dort im Gerichtssaal hat Paulus seine Verkündigung auf das Vollmaß und zu einem gesegneten Abschluss bringen dürfen. Und diese zieht bis heute Kreise unter allen Nationen. Bei der Verhandlung muss Paulus klar geworden sein, wenn er auch für diesmal den Löwen entging, dass sein Tod unausweichlich ist. Paulus fährt fort: Bergen wird mich der Herr vor jedem bösen Werk und mich retten für sein überhimmlisches Königreich. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Amen. Vers 18. Die Bergung des Paulus vor jedem bösen Werk dürfte nicht vordergründig zu verstehen sein, als ob er etwa nicht zum Tode verurteilt werden würde, sondern im größeren Zusammenhang, dass Gott nämlich alles, was auch immer geschehen mag, Paulus zum Guten zusammenwirkt. Römer 8, 28. Das heißt, kein böses Werk wird dazu führen, dass Paulus zu Schanden wird, sondern wie alle Zeit bisher wird er auch in der letzten Krise Christus durch sein Verhalten hoch erheben. Und schließlich wird der Herr den Paulus in sein überhimmlisches Königreich hineinversetzen. Gott wird Paulus ebenso wie uns lebendig machen, inmitten der überhimmlischen Geschöpfe und Regionen in Christus niedersetzen und in den beiden kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Christus an uns zur Schau stellen. Epheser 2, 5 bis 7. Ihm sei die Verherrlichung heute schon und für die Äonen der Äonen, bis hinein in die krönenden Äonen in der Reihe aller Äonen. Die Verse 19 bis 21 zeugen von herzlicher geschwisterlichen Verbundenheit. Grüße Prisca und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus aber ließ sich durch Krankheit geschwächt in Milet zurück. Befleißige dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßen dich Eubulus, Pudens, Linus, Claudia und alle Brüder. Über die zuletzt genannten wissen wir nichts Näheres. Wenn ihm auch keiner beigestanden hatte, so blieb die geistliche Gemeinschaft doch bestehen, so dass Paulus dem Timotheus Grüße von allen Geschwistern übermitteln kann. Eine zweite Gerichtsverhandlung wurde meistens nicht allzu schnell anberaumt. Dennoch sollte Timotheus sich beeilen, zu Paulus zu kommen, und zwar vor dem Winter, nicht nur wegen des Reisemantels und der im Winter auf der Adria zum Erliegen kommenden Schifffahrt, sondern damit er Timotheus zu Gesicht bekomme und mit neuer Freude und Zuspruch erfüllt werde. Bei Aquila und seiner Frau Priscilla hatte Paulus in Korinth anderthalb Jahre gewohnt, zumal beide das gleiche Handwerk hatten. Sie waren Zeltmacher. Später wohnten Aquila und Prisca in Ephesus und dann wieder in Rom und hatten eine herausgerufene Gemeinde in ihrem Hause. Onesiphorus hatte Paulus während seiner gegenwärtigen Gefangenschaft oftmals erfrischt, Kapitel 1, Vers 16. Erastus war ein Verwaltungsmann der Stadt Korinth und zeitweise für Paulus unterwegs gewesen. Trophimus, der Epheser, war unter den Begleitern des Paulus auf der Reise von Griechenland nach Jerusalem. Er war der Mann, den die Juden zusammen mit Paulus in der Stadt gesehen hatten und von dem sie meinten, Paulus habe ihn mit in die Weihestätte hineingenommen, was zu dem Volksauflauf führte, bei dem sie Paulus zu töten versuchten. Trophimus ist von Paulus krank in Milet zurückgelassen worden. Er hat ihn nicht geheilt, denn die Zeit der Gnadengaben des Heilens ist vorüber. Krankenheilungen waren Zeichen und Unterpfand des Königreichs Israels und der Kräfte des zukünftigen Äons sowie Zeichen und Beglaubigungen der Wahrheit des Evangeliums. Vom Beginn der jetzigen Heilsverwaltung aber, die dem Paulus gegeben ist, vom Beginn dieser Verwaltung an haben wir das nicht nur vervollständigte apostolische und prophetische Wort, sondern auch das beglaubigte Wort Christi. Es bedarf keiner weiteren Bestätigungen mehr. Unsere Verwaltung besteht im Glauben, 1. Timotheus 1,4. Wir wandeln hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung, 2. Korinther 5,7. Ihr Lieben, der Apostel schließt mit den Worten, der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen, Vers 22. Unser Herr Jesus Christus ist durch seinen Geist mit unserem Geist verbunden, Römer 8, 9, 10 und 16, und bringt uns auf diese Weise sein geschriebenes Wort kraftvoll nahe. Mit ihm selbst haben wir im Geist Gemeinschaft. Er präge unseren Geist. Und schließlich die Gnade nur möge alle unsere Wege bestimmen. Amen.